Ein herzliches Willkommen hier heute zu einer neuen Episode über ein Thema, das die Geschäftswelt aktuell im Sturm erobert, nämlich die Rolle von Führungskräften in der Ära der generativen KI. Ich bin Gerald Lemke und werde jetzt in diesem monologischen Podcast, also ohne Gast, etwas über die Herausforderungen und Chancen sprechen, wie man diese transformative Technologie in seine Führungsarbeit sowohl in KMU-Unternehmen als auch natürlich in inhabergeführten Einzelunternehmen bis hin zu managergeführten großen Unternehmen denn einsetzen kann. Bleibt dran, es wird super spannend und ich habe neue Erkenntnisse. Ja, wie das so mit neuen Erkenntnissen so ist, die entstehen und fallen ja nun nicht gerade im Himmel und fallen dann herab auf das menschliche Hirn, sondern die entstehen ja dadurch, dass man über Dinge nachdenkt und vielleicht auch andere Perspektiven einnimmt, als so die herrschende Medienwelt uns dann jedes Mal Glauben schenken mag. Zu dem Thema Führung in Zeiten der generativen KI. Ich halte das Thema für extrem spannend, nicht nur ich, sondern vor allem auch sehr viele Unternehmen, in denen ich mich bewege, die mich selber fragen, ja Mensch, was können wir eigentlich tun, um unsere Führungskräfte bei diesem Thema der KI mitzunehmen und zwar nicht nur mitzunehmen, sondern sie zu aktiven, idealerweise zu proaktiven Gestaltern zu machen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Denn das Thema füllt Bibliotheken zum Thema Change Management und Leadership und Digital Leadership und so weiter. Und ich habe ja mal ein Büchlein geschrieben mit der Nadine Soyer, der Lieben, zum Thema digitale Fitness. Und da haben wir festgestellt, dass wenn man digitale Transformation vorantreiben will, es eigentlich weniger um Schulungsmaßnahmen geht. Also ich stecke Führungskräfte irgendwie in einen Raum, setze da irgendwie einen Trainer, vermeintlichen Experten da irgendwo ein, der die dann ein, zwei, drei Tage dann dazu textet. Dass das eigentlich gar nicht so sehr der Erfolgsfaktor ist, auf jeden Fall niemals der alleinige Erfolgsfaktor. Und damit wendet man sich ja schon ab von klassischer Personalentwicklung, wo quasi der Personaler oder in größeren Unternehmen halt jemand aus der Personalentwicklung dann ein Schulungsprogramm aufsetzt mit der Maßgabe, jetzt wollen wir mal die Leute mal richtig auf Vordermann bringen. Dass das nicht funktioniert, wissen wir alle, die schon in stunden- und tagelangen Führungskräfteentwicklungsseminaren abgehockt sind. Ich kenne das selber noch aus meiner früheren beruflichen Vergangenheit. Immerhin habe ich solche Trainings auch auf der anderen Seite selber gemacht und durchgeführt. Und eigentlich haben sie auf beiden Seiten nie so wirklich richtig Spaß gemacht, weil das ja eigentlich nur so Wissen auf Halde ist und am Ende dann für die unmittelbare Umsetzung wenig bringt. Das ist sicherlich auch kein Geheimnis, schon gar keine neue Erkenntnis, aber es ist meine festgefahrene, etablierte und validierte Erkenntnis aus nun vielen, vielen, vielen Jahren der digitalen Transformationsarbeit mit und in Unternehmen. Und jetzt habe ich einen Artikel gelesen auf der Seite McKinsey.com. Die machen dort, also die internationale Seite, ne? Die machen dort immer ganz gutes Zeugs, auch wenn sie natürlich auch ihre Artikel insofern platzieren, als dass sie mit diesen Themen, die sie dort platzieren, auch Geschäft generieren wollen beziehungsweise einen Bedarf wecken wollen. Also das Corporate Blogging von McKinsey ist einerseits natürlich eine brutale Akquiseplattform zur Bedarfsweckung oder Bedarfsfüllung mit dem wirtschaftlichen Ziel hier Leads und gegebenenfalls sogar Kunden zu generieren. Das ist so und das ist ja auch absolut legitim. Auf der anderen Seite aber machen sie das auch schon ganz gut. Die Inhalte sind eben nicht nur verkäuferisch, sondern sie sind auch als Inspiration gedacht. Und so bin ich seit vielen Jahren auch Abonnement dieses Newsletters und kriege da täglich oder alle paar Tage ein Newsletter und selten gucke ich sie mir auch wirklich richtig von oben bis unten an. In diesem Fall habe ich ihn mir angeschaut, weil ich kurz auf dem Sprung in den Urlaub bin und gerade jetzt eine Minute mal Zeit habe, mal was anderes zu machen, als To-Do-Listen abzuarbeiten und Projekte zum Abschluss zu bringen. Und dieser Artikel hat mich dann so inspiriert, dass ich sagte, okay, da machst du jetzt einfach einen Single-Podcast draus, das möchte ich einfach weitergeben. Und ich habe mir Gedanken gemacht über diesen Artikel. Also ja, also erstmal überhaupt wahrnehmen, überhaupt erstmal die Newsletter öffnen, dann auch noch lesen und dann auch noch Gedanken machen und dann auch noch einen Podcast darüber machen und dann daraus noch neue Erkenntnisse gewinnen. Das ist jetzt schon die Executive Leiter, sag ich mal, des ja, des Fortschritts und bei mir Daily Business. Insofern ist es für mich keine Anstrengung, sondern letztendlich immer nur ein zeitliches Ressourcenthema. Und daran möchte ich dich jetzt natürlich teilhaben lassen. Für all die, die sich jetzt in der digitalen Welt weiter da professionalisieren möchten oder auch darüber hinaus einfach Tipps und Hilfestellungen vielleicht sogar für den eigenen Chef mitnehmen möchten. Okay, let's go. Also der Artikel von McKinsey, worum geht's dabei? Also der Link ist in den Shownotes, du kannst ihn als Text hören, du kannst ihn auch als Podcast hören, beides verlinke ich in den Shownotes. Ganz kurz, worum geht's da? Der heißt im Original, ist englischsprachig, Managing in the Area of Gene AI. Und es geht in diesem Artikel ja auch um ein Problem, das es zu lösen gilt. Denn der Artikel behandelt die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich für mittlere Manager, also die, die irgendwie so auf Abteilungsleiterebene im jetzt Profit-Bereich bewegen, die sich also für mittlere Manager durch die Einführung generativer KI ergeben. Und das zentrale Problem, wonach ich eigentlich immer schaue, wonach welches Problem wir da jetzt eigentlich lösen, ist, dass der Artikel anspricht, die zunehmende Überforderung der Manager und der Führungskräfte, die durch die Erweiterung ihrer Rolle und vor allem dann operativen Verantwortlichkeiten infolge von Anforderungen der KI entstehen. Denn eins ist klar, wenn du heute Führungskraft in einem Unternehmen bist und hier engagiert in Verantwortung stehst, auf der einen Seite nach unten dein Team führen darfst und auf der anderen Seite oben die Anforderungen an den Wettbewerb gestellt durch Geschäftsführung, Shareholder im Beiraten oder Aufsichtsräten und so weiter erfüllen möchtest, dann bist du in einer Sandwich-Position, die nun auch nicht neu ist, aber die jeder als Führungskraft kennt, nach unten treten und nach oben buckeln, haben wir früher mal so schön gesagt. Das ist heute natürlich überhaupt nicht mehr so, aber du bist in einer Position, die mit operativen Aufgaben in beide Richtungen einfach unglaublich voll ist. Ja? Und sie wächst und wächst und wächst, es kommen immer neue Themen, Thema Cybersecurity ist jetzt gerade wieder en vogue und die Beschleunigung unserer Wertschöpfung in den Unternehmen nimmt halt also zunehmend also zu. Sie wächst, sie wird immer schneller und sie wird immer komplexer und damit entstehen natürlich auch ganz viele Aufgaben und Aktivitäten, die muss man jetzt erstmal so als Typ und Typin natürlich erstmal in den Griff kriegen. Und das ist nicht so einfach, das erlebe ich auch selber in meinem Job. Der jetzt in den letzten 10 Jahren auch deutlich an Tempo gewonnen hat, also Angebote müssen immer sofort geschrieben werden, das muss sofort raus, Studiefragen müssen sofort beantwortet werden, nicht irgendwann mal im nächsten Semester, sondern idealerweise in den nächsten 24 Stunden. Gut, das ist eine Anforderung, die ich mir auch selber stelle, aber die wird auch erwartet und man kann auch sagen, scheiß auf die Erwartungen. Ich halte sie für wichtig, weil Menschen müssen ja auf der anderen Seite auch in dem Tempo weiter vorankommen. Also muss ich auch dieses Tempo nicht zwingend vorgeben, aber auf jeden Fall mithalten. Ja, und so geht's den Chefs halt entsprechend. Und insofern stellt sich eigentlich wirklich die Rolle der Chefs und Manager in diesem digitalen Wandel der Transformation im weitesten Sinne und im engeren Sinne natürlich insbesondere in der KI. Naja, und was in den Unternehmen natürlich jetzt sehr viel Welle verursacht, das ist die generative KI, also künstliche Intelligenz, Tools, mit denen man halt Medien generieren kann, weil um mehr reden wir nicht, Text, Bild, Video, Podcast sind Medien, also digitale Medien, dafür leite ich ja auch den Lehrstuhl, den Studiengang hier an der DHBW in Mannheim und diese generative KI verändert nun mal die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten. Und das ist jetzt seit anderthalb, fast 2 Jahren, seit ChatGPT im November 22 auf die Welt gekommen ist in der breiten Fläche, jetzt kein Geheimnis mehr. Wir erleben, wie schnell man nun digitale Medien produzieren kann und sie in die Wertschöpfung einbauen kann einerseits und andererseits auch, welche Anforderungen da natürlich entstehen, denen wir Menschen einfach gar nicht gewachsen sind zum aktuellen Stand. Ne? Was bedeutet das also für die Manager? Die befinden sich halt in das Zentrum, im Zentrum dieses gesamten Geschehens, da sie einerseits natürlich mit den wachsenden administrativen Aufgaben belastet sind und andererseits aber die strategische Umsetzung neuer Technologien steuern, Klammer auf, müssen, Klammer zu, zumindest sollten. Das machen viele nicht und weil es viele nicht machen, passiert auch nichts. Also ist ja ganz klar, wenn ich zu bin mit Arbeit, dann mache ich nichts Neues mehr, sondern dann wehre ich alles Neue ab, soweit es geht und solange es geht, selbst wenn es mir wichtig sein sollte und selbst wenn mir bewusst sein sollte, das ist jetzt wichtig, dann landet es vielleicht auf der To-Do-List in einer höheren Priorität, aber darüber sind noch 100 andere Aufgaben, die höhere Prioritäten haben. Die gute Nachricht an diesem Dilemma ist, dass künstliche Intelligenz und die damit verbundenen Softwarelösungen viele dieser Aufgaben durchaus automatisieren können, sodass also Manager mehr Zeit für wichtige Aufgaben wie für die Mitarbeiterführung und für das strategische Denken haben können. Es geht also in der Tat gar nicht so sehr darum, jetzt der KI-Tool-Profi zu werden. Das muss eine Führungskraft nicht, aber eine Führungskraft sollte sich so organisieren, dass sie ihren originären, aus meiner Überzeugung, viel wichtigeren Aufgaben der Mitarbeiterführung und Entwicklung einerseits und der strategischen Entwicklung in seinem Team, im Geschäft andererseits dann gerecht werden kann. Darum geht's eigentlich. Und Studien zeigen mittlerweile, dass sich bis 28, also 2028 rund um die 40%, da muss man immer so gucken, ich habe auch andere Zahlen gelesen, 40-60% bewegen sich diese Zahlen je nach Studie, der heutigen administrativen Aufgaben von Managern automatisieren lassen können, was die Rolle der Manager natürlich verändern wird, vielleicht hier und da auch radikal verändern wird. Und 28 ist gar nicht so weit weg, das ist jetzt in 4 Jahren rund gerechnet. Und und wir haben aber gelernt als Führungskräfte, die du ja heute irgendwie so ab 30, 35 bist du Führungskraft, hast du Personalverantwortung. Da haben wir gelernt, dass wir uns immer auf unsere Routineaufgaben konzentrieren. Und weil die beherrschen wir. Was wir beherrschen, machen wir leicht. Und was wir leicht machen, machen wir vor allem auch schnell. Und deswegen konzentrieren wir uns immer sehr darauf. Doch Manager in Zukunft, heute und auch in den nächsten Jahren, werden zunehmend Vermittler zwischen Technologie und Mensch sein müssen. Sie werden also in dieser Spannbreite zwischen Technik und Mensch agieren müssen. Also es geht gar nicht so sehr darum, jetzt der beste Mitarbeiterführer zu werden oder der beste IT- oder KI-Entwickler zu werden. Darum geht es gar nicht, sondern es ist eigentlich eher so eine breitere Ebene der Aktivitäten zwischen Technik und Mensch. Gar nicht so einfach. Denn diese Veränderung erfordert nämlich eine Neuausrichtung der eigenen Führungskompetenzen, wobei Fokus eben nicht so sehr eben auf Routine, Administrationsprofessionalisierung ist, also der Profi der To-Do-Liste, sondern vielmehr der Fokus auf Empathie, auf Methoden des Changes, des Umgangs mit Wandel, Klammer auf Change Management, Klammer zu, und vor allem der Fähigkeit, komplexe technologische Systeme zu verstehen und sie in die eigene Wertschöpfung zu integrieren. Da liegt der Fokus drauf. Wer das kann, der wird never ever seinen Job verlieren. Wer das kann, wird höhere Gehälter einfordern dürfen und auch müssen. Und wer das kann, wird die bessere Führungskraft werden, weil die Generation, die jüngeren Generation, die danach kommen, die brauchen dich als solchen Manager. Die brauchen kein Administrationsprofi. Naja, das Dilemma, wie ich es eingangs schon sagte, ist natürlich, dass Manager schon jetzt überlastet sind und die Einführung von KI nun auch noch technologische Veränderungen mit sich bringt, sodass die Aufgabenpalette sich noch erheblich erweitert. Aber sie müssen eben dann ja nicht nur diese Aufgabenpalette administrieren, sondern die tägliche Teamarbeit noch steuern. Und es ist natürlich ein Wahnsinnsdilemma, wenn die Aufgabenpalette zu hoch ist, wenn die insgesamt technologischen Anforderungen zu hoch sind, sodass dann am Ende irgendwas liegen bleiben muss. Und das ist dann häufig dann die tägliche Teamarbeit. Und die steht aber ganz vorne dran. Denn das zeigen alle Studien und auch in dem Buch Digitale Fitness haben wir das herausgearbeitet, Nadine und ich, wie wichtig es ist, dass die Teamarbeit Erfolg für die digitale Transformation bedeutet. Also nichtsdestotrotz muss man aber auch akzeptieren, dass natürlich so eine Mehrfachbelastung für Chefs auch zu Überforderung und Stress führen kann, was sich ja wiederum dann negativ auf Leistung und natürlich dann wiederum dann den Impact für das Team und für die einzelnen Teammitglieder auswirken kann. Ja, und dann beißt die Katze sich selbst in den Schwanz und dreht sich dann permanent im Kreis und kommt nicht voran und wird irgendwann ermüdet, dann wahrscheinlich im Körbchen landen und dann sich auf die eigenen ausschließlichen originären Überlebensfunktionen konzentrieren, wie pennen, schlafen, schnurren und fressen. Und saufen natürlich. Okay. Also Tiere saufen ja. Das heißt nicht, dass Manager saufen. So meine ich das. Okay. Also es geht darum, was können jetzt eigentlich auch Manager einzeln tun? Und das ist das, was für mich nochmal so als neuere Erkenntnis sich fokussiert hat, wie wichtig diese 5 Punkte sind, die ich jetzt gleich nennen werde und ausführen werde, um dann digitale Transformation und vor allem auch KI-Projekte erfolgreich ins Unternehmen einzubringen, und zwar so, dass es keinen Stress verursacht. Also das Erste ist natürlich, die Aufgaben, Prioritäten neu zu setzen. Das ist ein Job, so wie ich ihn auch selber ausführe, der am Abend vorm Schlafengehen, so eine Stunde vorm Schlafengehen beginnt oder 2 Stunden vorm Schlafengehen und der morgens nach dem Aufwachen, eine Stunde nach dem Aufwachen sich wieder fortsetzt. Also permanent die Listen, To-Do-Listen und ähnliche Arbeits- und Strukturierungstools sich anzuschauen und damit zu gucken, was ist für den morgigen Tag respektive für den heutigen Tag denn entsprechend wichtig, worauf soll ich mich strategisch und in meinem Team konzentrieren. Und die weniger kritischen Aufgaben, ja, lösche ich oder ich delegiere sie. Ja. Das bedeutet, wir verstehen eigentlich so aus der Vergangenheit und der Gegenwart der Sozialisation von Führungskräften häufig so den Tag als System, also als Ganzes. Wir wollen immer das Ganze sofort beherrschen. Und wenn wir den Überblick über das Ganze verlieren, über das ganze System, und ich meine jetzt als System einfach mal veranschaulich den Arbeitstag, der irgendwie um 9 bis, was weiß ich, 18 Uhr geht, dann versuchen wir immer, diesen Tag als Ganzes zu nehmen und wahrzunehmen. Und wir sind zufrieden, wenn wir diesen Tag als Ganzes verstehen, bewältigen und am Ende dieses Tages am Abend auf dem Sofa fallen und sagen, okay, beim Glas Wein oder whatever, ich habe diesen Tag sehr, sehr gut gestaltet und bewältigt. Und dieses Systemdenken, das setzt sich dann fort, natürlich auch in allen anderen neuen Anforderungen, die von dem Markt kommen. Also, wenn ich sage, okay, oder wenn ich sage, okay, man kommt vom Markt, da will ein Kunde irgendwie so immer mehr Kunden meckern über unsere Produkte, in unsere CRM-Systemen sehe ich immer mehr, dass es da irgendwo Probleme gibt oder sowas. Da versuche ich immer sofort das System zu verstehen, ohne mich auf das Einzelne zu fokussieren. Und es genügt eigentlich zunächst erstmal das Einzelne zu bearbeiten, als das Gesamtsystem zu verstehen. Und so setzt sich das in dem gesamten Alltag vor. Das ist kein Appell gegen das System und kein Appell für das administrative Kleinkram, das man denn so hat. Und eine Kundenbeschwerde ist, wenn sie einzeln im B2B vorkommen, natürlich sehr, sehr wichtig, schon systembedingt. Wenn sie dann allerdings häufig vorkommen, weil man gerade irgendwie zu viel Zucker in seine Duplos gekippt hat und die Kunden meckern, dass sie zu süß sind oder eben weniger süß, dann ist es halt meistens kein System. Und dann hat einfach irgendeiner zu viel Zucker da reingekippt. Ja? Also da muss man jetzt kein System, ein ganzes Produktionssystem verändern. Also das eine bedingt häufig das andere, aber ich verstehe, wie das so als Mindset zu verstehen wissen, dass ich es nicht da jetzt immer mit dem ganzen herangehe, weil es hat einen wahnsinnigen Nachteil. Neben dem strategischen einen großen Vorteil, aber einen wahnsinnigen Nachteil, das Ganze zu verstehen, das Ganze zu handeln, erzeugt dauerhaft Stress. Also von 9 bis 18 Uhr bin ich im dauerhaften Stress, weil ich diesem Ideal des Systemverständnisses und der Bewältigung des gesamten Systems hinterherhechle und alles, was nicht irgendwie mit dem System zu tun hat, ich dann irgendwie ausblende. Dazu gehören natürlich dann irgendwie auch ja, KI-Pilotprojekte. Oder KI-Initiativen oder Fragen von Mitarbeitern oder Hinweise, ihr Chef, guck mal, ihr habt mal mit ChatGPT was gemacht, guckt ihr das mal an. Sagt, ja, nee, nicht jetzt und so, ich muss das System managen. Das heißt also, ich bin dann so ein Systemdenker und habe überhaupt keine Chance bei diesem Mindset, mich in irgendeiner anderen Art und Weise in Richtung Innovation, Veränderung, Pilotierung hineinzudenken. Das schaffe ich nur, wenn ich Ruhe habe. Genauso, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt einen Podcast machen, das kann ich nur machen, wenn ich Ruhe habe. Diese Ruhe schaffe ich, weil ich sie entweder habe, weil ich nichts zu tun habe. Das gibt es bei mir aber nicht, bei mir persönlich nicht. Oder ich schaffe es, wie ich es heute gemacht habe. Ich schaufel einfach etwas weg, was ich auf eine andere Priorität setze. Das mache ich halt irgendwann nach dem Urlaub. Das mache ich nicht jetzt. Auch wenn das jetzt durchaus kritisch sein könnte, ist mir jetzt egal, das ist mir jetzt diesen Podcast zu machen, ist mir jetzt wichtiger, weil es schwirrt mir im Kopf herum, es beschäftigt mich, es muss raus. Das andere beschäftigt mich nicht im Kopf, das ist stumpfe Arbeit. Was bedeutet das jetzt für Initiativen im AI- oder KI-Umfeld zum Thema Prioritäten setzen? Ist die KI oder verursacht die KI im Unternehmen einen Druck? Beschäftigt es Mitarbeiter wie Geschäftsführung oder auch Kunden, die das einfordern? Dann wächst das in der Priorität sehr, sehr hoch an. Ich könnte es wegdrängen, weil ich dann wieder in meinem alten Denken sage, ah, naja, das ist ja eine Priorität C oder B, weg damit. Ich schaffe jetzt die A-Prioritäten weg, weil die sind in meinem System wichtig. Sondern ich gebe dem eine höhere Priorität, lasse im System etwas liegen und denke dann, wie kann ich es denn implementieren? Und ganz operativ, ganz konkret bedeutet das für die Projektierung von KI-Projekten in deinem Unternehmen, denke nicht, dass dein ganzes Unternehmen morgen ein KI-System sein wird. Das kann nicht funktionieren. Du wirst es niemals beherrschen. Das ist auch wirtschaftlich unsinnig. Es ist betriebswirtschaftlich nicht umsetzbar. Auch mit der heißesten Technologie lassen sich nur schnell einzelne kurzfristige Quick-Wins erzielen, aber niemals ein System-Quick-Win. Also muss man anders vorgehen. Und jetzt kommt es wieder, dass ich wieder in nicht System denke, sondern in Pilotierungen denke. Also Prioritäten setzen gelingt mit einer Pilotierung von einem KI-System, indem ich sage, okay, ich nenne mir mal eine einzelne Aufgabe, einen einzelnen Wertschöpfungsprozess, vielleicht ein kleineres Bündel von Aufgaben innerhalb eines Arbeitsplatzes hervor oder innerhalb meines Teams hervor, das ich dann pilotiert, das heißt zeitlich befristet mit geringem Aufwand und geringen Ressourcen schnell zu einem Quick-Winner überführe. Und insofern sind Pilotierungen häufig der Baustein, jedenfalls aus meiner Erfahrung, auch in meinem Tun arbeite ich ausschließlich nur in Pilotierungen, dass ich sagen kann, aus der Erfahrung jetzt aus vielen, vielen Jahren der digitalen Medienanwendung, Forschung und Beratung, dass ich mit Pilotierungen immer erfolgreich werde. Ich betone das, aber Systeme zu verändern, so wie es ein McKinsey macht beispielsweise oder andere große Unternehmensberatungen, sind nicht erfolgreich, weil am Ende wird dann nur eine Kleinigkeit verändert, Mitarbeiterentlassungen oder ähnliches. Na, also, Prio setzen, denken in Pilotprojekten. Zweite Säule ist schon die Weiterbildung. Ich habe sie anfangs etwas so an den Rand gestellt. Ich sage, konzentriert euch nicht ausschließlich nur auf die Weiterbildung. Ich meine aber eine kontinuierliche Weiterbildung. Ich sage damit auch nicht Schulungen, wo vorne ein Experte steht und ich als Novize da sitze und wie ein Student dann zuhören muss. Das will ich als Führungskraft nicht. Es geht um ein kollegiales Lernen im Austausch mit Experten, mit einem Einkauf eines Experten, der in der Lage ist und auch willens ist, auf Augenhöhe mit mir als Führungskraft zu sprechen. Auf Augenhöhe. Extremst wichtig. Es ist mir vor allem sehr, sehr wichtig. Ich gucke immer bei einem Erstgespräch mit einem Unternehmensvertreter immer, kann es gelingen, mit dieser Person auf Augenhöhe zu sein oder kniet er vor mir oder erhöht sich über mich durch seinen Habitus, durch sein Verhalten, dass er sagt, ich bin besser oder ich bin kleiner als du. Das ist totaler Blödsinn. Ja? Absoluter Schwachsinn ist in der heutigen Zeit schon gar keine Erfolgsformel mehr. Wer das will, der muss Präsident von den Vereinigten Staaten werden. Der kann rumpoltern und allen möglichen Blödsinn erzählen. Und vielleicht wird man dann auch Präsident. Aber im Grunde genommen arbeiten wir in solchen Pilotierungsprojekten immer und ich arbeite immer auf Augenhöhe. Und es ist völlig egal, welche akademischen Titel da sind. Es geht darum, eine kontinuierliche Weiterbildung im Austausch miteinander zu bekommen. Und Leute, glaubt mir, ich erzähle Insight. Manchmal, nicht nur manchmal, häufig lerne ich auch dazu. Ich lerne über die Branche dazu, wenn mir jemand sein Geschäftsmodell erklärt. Ich lerne etwas über Geschäftsmodellentwicklung dazu. Ich lerne etwas, welches Geschäftsmodell überhaupt erfolgreich ist, wie man eigentlich Geschäft auch erfolgreich machen kann in anderen Branchen, die mir eher fremd sind. Und das ist riesengroß. Und das gibt mir persönlich einen riesen Kick, mich sofort reinzudenken. Und wenn ich mich in etwas reindenke, bin ich ziemlich, ziemlich gut. Da bin ich richtig gut. Also ich bin keiner, der, sag ich mal, sagt, ich habe 20 Produkte, das sind 20 Dosen und die Dosen haben bestimmte Aufkleber und einen bestimmten Preis und ich verkaufe diese Dosen. Das ist, interessiert mich gar nicht. Bin ich immer gescheitert, wenn ich es versucht habe oder gewollt habe. Ist auch überhaupt nicht so meine Art. Viel cooler ist es, sich in den Einzelfall einzudenken, weil das ist meine Wahnsinnsstärke. Und das mit einer extremen Geschwindigkeit, einem tiefen Verständnis und mit meinem tiefen und breiten Wissen kann ich das auch sofort im Austausch mit meinen Gegenübern dann auch teilen. Und dann entsteht in der Regel schon sehr, sehr schnell ein Austausch auf Augenhöhe. Wenn man sich alleine aber weiterbilden will, ohne jetzt mit mir zu quatschen, klar, Leute, es gibt die KI-Tool-Party, ne? Also das Projekt von Christopher Mayer und mir, wo wir Learnings gestalten, Webinare gestalten, die wir unseren Leuten zur Verfügung stellen, wo wir auch Learning Labs machen, also ein Learning Lab, also ein, genauso ein Expertenaustausch auf Augenhöhe jeden ersten Mittwoch des Monats, wo ich persönlich auch Vortragsworkshops halte. Also ich mache eigentlich keine typischen Vorträge mehr. Es gibt natürlich Situationen, wo ich einer größeren Masse einfach monologisch etwas erzähle, aber immer meist sehr, sehr interaktiv und immer in der Vorbereitung immer gucken, was will die Zielgruppe, wie kann ich sie dann mit mir in Interaktion bringen. Das gelingt in der Regel immer, weil was gelingt am Ende dann, dass der Zuhörer und die Zuhörerin quasi konstruktiv, inhaltlich konstruktiv und emotional sich mit meinem Thema, das ich da präsentiere und für das ich stehe, da beschäftige. Also, solche Möglichkeiten gibt es. Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich bin davon absolut überzeugt, so wie es Weiterbildung in der klassischen Andragogik, also Erwachsenenweiterbildung, immer noch betrachtet wird, bis auf wenige Ausnahmen, wird es nicht mehr funktionieren. Es kommt auf diese Aspekte der kontinuierlichen Weiterbildung an, so wie ich sie gerade beschrieben habe. Fest von überzeugt und ich bin ja auch recht erfolgreich mit diesem Mindset und mit diesem Doing auch. Das dritte ist natürlich, Netzwerke und Peer-Support auszuholen. Also den Austausch mit anderen Managern in Berufsverbänden oder Manager-Fachverbänden zu nehmen. Ich bin beispielsweise im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft seit vielen Jahren aktiv, sehr viele KU-Unternehmer und Unternehmerinnen dabei. Jetzt also hier in der Rhein-Neckar-Metropolregion bin ich hier unterwegs. Also alles, was zwischen Baden-Baden und Darmstadt da so läuft. Bin im Marketing-Club Rhein-Neckar unterwegs, aktiv. Also dieser Austausch ist, ich muss da nicht immer jeden Tag auf der Bühne stehen. Aber dieser Austausch mit den anderen ist mir viel wichtiger. Und ich fühle mich dann nicht so, ne, ich fühle mich nicht. Aber ich sage, hey, ich höre dir jetzt einfach mal zu. Ich kann dir jetzt eine Stunde zuhören. Und erzähl mir mal, was du so treibst. Und dieses Zuhören schafft bei mir wieder ein paar neue Informationsfragmente, die mein Bild über die Branche und eine Idee, wie ich den Menschen vielleicht Unterstützung anbieten könnte oder wie wir auch uns weiter austauschen können, zu welchen Themen, dann einfach sehr, sehr, sehr nützlich ist. Also es kann sehr viele Einblicke für mögliche Unterstützung liefern. Ich kann hier auch auf unser KI-Learning Lab der Toolparty verweisen. Das ist ein genau exakt dieses perfekte Format. Manager müssen aber viertens eben aufgrund dieses Dilemmas, dieser Sandwich-Position, ne, die ich anfangs formulierte, auch echt auf sich selbst aufpassen. Denn Priorisierung aller möglichen Management- und Organisationstechniken und Apps, und mit denen man sich da versucht zu organisieren, das sind hier und da schon ganz super Hilfsmittel und auch KI kann da schon super ein bisschen mehr helfen. Aber es löst natürlich nicht das Problem, auf sich selbst aufzupassen, denn man muss da schon so auf seine mentale und auch psychische Gesundheit achten, also das Gleichgewicht hinzukriegen. Und dazu gehören die klassischen regelmäßigen Pausen, Stressmanagement-Techniken. Also ich meditiere beispielsweise selber auch. Ich mache jeden Tag mindestens eine Stunde Sport. Das muss nicht auspowern ausschließlich sein. Das können auch ganz ruhigere, Dehnungsübungen am Schreibtisch sein und so weiter. Auf jeden Fall, dass man es schafft, so eine resiliente Denkweise zu etablieren und sich durch regelmäßige körperliche und mentale Bewegung tatsächlich widerstandsfähiger gegenüber diesen unzähligen Anforderungen zu machen. Das plus die Organisationstechniken, plus Apps, plus Smartphone, da ist die Lösung. Darum auch Smartphone aktiv nutzen. Also ihr könnt ja mal beispielsweise, kannst du, wenn du mit Earpods in der Bahn sitzt oder alleine im Auto bist oder sowas, kannst du dir auf deinem Smartphone, ich meine jetzt so Apple-User, also ein iPhone-User, mal das ChatGPT 4.0 als App-Version aufs Smartphone installieren. Und wenn du einen Pro-Account hast, also einen 20-Euro-Account hast, dann kannst du dann mit dieser App tatsächlich über alle möglichen Themen dich austauschen. Also du könntest ja beispielsweise App installieren, Pro-Account machen und dann einfach mal mit der App mal sprechen. Und dann kannst du einen Dialog mit der Maschine führen, mit einer Frau- oder Männerstimme, was für dich wichtig ist, und mal das Thema Selbstfürsorge und Resilienz besprechen. Ich mache das auch immer wieder, wenn mir Ideen durch den Kopf gehen, die ich voranbringen möchte, wenn ich Lösungen suche. Ich suchte jetzt beispielsweise ganz alltäglich ein Fahrrad, so ein Fahrradhalter für die Anhängekupplung. So, und da bin ich in den Laden gegangen, die haben mir gleich 1.000-Euro-Geräte da angeboten, wo ich sage, das ist ja teurer als mein Fahrrad hier, also gibt es da was anderes? Und da habe ich mit dieser Chat4O-App-Version dann auf einer Rückfahrt von so einem Laden dann diskutiert. Ich sage, sag mal, was gibt es denn noch so für Möglichkeiten? Und dann brachte mich diese App, was ich natürlich wusste, er sagt, guck doch mal bei kleinanzeigen.de. Ich suche dir mal ein paar kleinanzeigen.de-Anzeigen raus von solchen Dingern. Und ich dachte irgendwie so, boah, ja, da hätte ich jetzt selber drauf kommen können, oder? Ne? Also ohne meine Familie mit dem Alarm belästigen zu können, habe ich einfach durch die KI hier einen Impuls bekommen, habe dann zu Hause, als ich noch im Auto dann auf dem Parkplatz stand, geschaut, was sind das eigentlich für Anzeigen, habe eine Anzeige gefunden, den habe ich sofort angerufen oder angemailt und dann sagte er, ja, das Ding ist noch da und bin gar nicht aus dem Auto ausgestiegen, sondern sofort wieder losgefahren, habe mir das Ding angeguckt und gekauft für 100 € einen exzellenten Fahrradhalter, also großartig, ja. Das nochmal so als ein Beispiel. Viele, denen ich diesen Tipp gebe, das mag jetzt im Podcast etwas abstrakt klingen, aber der Link für die iPhone-App ist in den Shownotes. Ausprobieren. Viele, die das machen, sind dann total begeistert und sagen, wieso, ja, ich unterhalte mich da jetzt hin und wieder immer, aber regelmäßig dann zu den Themen, die mich da beschäftigen. Also auch das ist eine Erkenntnis, wie ich dann neue Technologie quasi für meine Arbeits-, Selbstfürsorge- und Resilienzstrategie dann auch konkret einsetzen kann, aber natürlich für viele andere Themen auch. Fünftens und last but not least ist natürlich das Thema Kommunikation immer super, super wichtig. Die offene Kommunikation, also das Schaffen von Transparenz über die Aktivitäten im eigenen Team oder zwischen Team und Vorgesetzten ist unglaublich wichtig. Und das kann die Grenzen sprengen. Es kann dazu beitragen, wirklich auch die Erwartungen realistisch zu formulieren. Und vor allem dann vom Team ja auch die Unterstützung für diese realistischen Erwartungen zu haben. Also, was steckt eigentlich letztendlich dahinter? Es ist wieder ein neues Führungsprinzip, nämlich, dass ich noch viel weiter denke. Und manche tun das, ich weiß das, was manche tun. Aber es tun viel zu wenige, nämlich die Strategie von Mitarbeitern lernen zu wollen und zu können. Also diese Anforderung des Peer-Learnings, unabhängig von Alter und Führungsposition und akademischen oder nicht akademischen Titeln, Fakt drauf, ist so unglaublich wichtig geworden in den letzten Jahren. Und auch in unserem Buch Digitale Fitness haben wir dem ein ganzes Kapitel gegeben, wie das gelingen kann. Es kommt jetzt aber zum vollen Tragen. Also dieses Tempo, diese Komplexität, diese vielen jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen komplett anderen Mindset in unsere Unternehmen hineinbringen, lassen es gar nicht mehr anders zu, sich von dem jeglichen hierarchischen Denken und Führungsdenken vor allem und Führungshandeln immer mehr abzuwenden und bis zu einem vielleicht anderen Extrem zu denken, wie kann ich jetzt von den jüngeren Mitarbeitern lernen? Ja, natürlich haben die nicht diese Lebenserfahrung. Ja, natürlich haben sie nicht das tiefe Fach- und Methodenwissen. Ja, natürlich haben sie das, was sie irgendwann mal theoretisch oder praktisch bei mir gelernt haben, an der Uni noch nicht hinreichend ausprobiert. Und ja, natürlich haben sie noch nicht die 50 Projekte gemacht, die schon in den letzten 100 Jahren in den Sand gesetzt worden sind oder sowas. Aber wenn sie diese Erfahrung nicht machen, wie wollen sie dir denn etwas Neues über einen gleichen Fail oder über ein gleiches Fail-Projekt geben? Weil sie werden über diesen Fail anders denken und andere Erkenntnisse ziehen, als du vor 30 Jahren, der diesen Fail vielleicht denselben Fail gemacht hat. Also lass sie doch diese Fails machen und begleite sie darin und nicht Ich meine damit nicht an die Wand laufen lassen und ins kalte Wasser springen lassen, sondern natürlich mentoriell zu begleiten. Aber lass sie diese Erfahrung machen, weil nur diese Erfahrung bringt neue Erkenntnis in dein Unternehmen. Ja? Strafe sie dann nicht, das ist selbstverständlich. Man muss sie jetzt auch nicht zwingend für einen Fail belohnen oder so etwas. Aber eine Belohnung kann schon sagen, okay, und jetzt machst du das Projekt nochmal neu. Mit dieser neuen Erkenntnis machst du es nochmal neu. Das Pilotprojekt ist gescheitert. Egal, dann ist es nicht verbrannt. ChatGPT bei uns einzusetzen, war jetzt nicht erfolgreich in deinem Pilotprojekt. Aber dann mach es nochmal neu. Mit neuerem Wissen, mit der neuen Erkenntnis, die sich in der Retrospektive auf dieses Projekt dann ergeben hat. Ja, und da sind alle gefordert. Und der Chef als Allwissender, das ist selbst, so verstehe ich sogar meine eigene Rolle, der Professor als der Allwissende Alleswisser in den thematischen Gebieten, vielen breiten, tiefen Gebieten der digitalen Medien und künstlichen Intelligenz, weiß auch nicht alles. Ich lerne jeden Tag dazu. Und das Lesen dieses Artikels hier, was ja Ausgangspunkt für diesen Podcast war und ist, und das Nachdenken darüber, was ist da jetzt eigentlich Neues drin? What's in for me? Aber was ist auch what's in for you als meine Zuhörerinnen und Zuhörer? Das bringt wirklich etwas Neues. Und für wen das nicht so neu ist, und jeder sagt, ja, das mache ich ja schon alles so und das denke ich ja schon, das ist ja, habe ja schon 100 Bücher zu gelesen. Ja, das mag ja schon alles sein. Aber die Kunst liegt jetzt daran, das in die Umsetzung zu bringen. Und das, da kann ich tatsächlich einige Geschichten zu erzählen, gelingt den allerwenigsten. Das gelingt weit unter 10% den Führungskräften. Habe ich also im Laden 10 Führungskräfte, gelingt es einem maximal. Maximal. Oft sind es unter 10%. Dann gelingt es nur einer halben Führungskraft. Und die gibt es nicht. Also dann passiert wahrscheinlich gar nichts. Und dann bleibt alles beim Alten. Habe ich 100 Führungskräfte, sind es auch nur 10. 100 Führungskräfte, oh, da brauche ich schon einige Abteilungen in so einem größeren Laden. Sind es aber immer noch zu wenig. 100 Führungskräfte sind mehr als 10 Abteilungen. Also passiert in einigen Abteilungen was, aber nicht in allen Abteilungen etwas. Also die Umsetzung, das ist der Punkt. Dieses Denken in die Umsetzung bringen. Das beginnt damit, dass ich mir mein Mindset reflektiere und nichts anderes, zu nichts anderes möchte ich aufrufen. Reflektiere dein Mindset. Diese 5 Punkte sind Anhaltspunkte. Wenn du sagst, okay, die anderen 3, 4 kenne ich alle, mache ich schon, alles okay, super, aber ist vielleicht ein 5. dabei, wo du sagst irgendwie so, das ist vielleicht neu für mich. Nimm das mit. Ich habe eine kleine Saat ausgesät und vielleicht wächst diese Saat in deinem Unternehmen oder beginnend in deinem Kopf zu etwas, ja, Grünem, Prächtigen, das die Flügel, das die Blätter ausstreckt und sagt, gib mir noch mehr Sonne und gib mir noch mehr Wasser. Ich bin hungrig. Wenn du das hinkriegst, dann bist du auch erfolgreich in deiner Bude und in deinem Job. Und dafür wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und ich verabschiede mich jetzt in die Sommerpause am 1. August heute. Und ich werde sicherlich noch mal jetzt auch ein paar Tage mein Zeugs packen. Es geht dann mit dem Wohnmobil in die weite Ferne. Wohin, das erzähle ich vielleicht mal später, weil das weiß ich nämlich selber noch nicht so ganz genau. Ich lasse mich treiben und dann gucken wir, auf welche neuen Erkenntnisinseln ich dann gefahren bin und was ich denn damit herausbringe und mitnehme dann für unser Thema hier. Alles klar, halt die Ohren steif, bleib munter und bis bald wieder. Ciao.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.